16 Jahre lang hat Angela Merkel das Land regiert. Über sie sprechen wir jetzt. Viele Jüngere sind ja mit ihr groß geworden. 16 Jahre ist eine lange Zeit. Nächste Woche wird sie 70 Jahre alt am 17. Juli. Und zu diesem runden Geburtstag widmet die ARD jetzt eine Doku-Serie. Angela Merkel, Schicksalsjahre einer Kanzlerin, heißt die. Und darin will der Fernsehjournalist und Filmemacher Tim Evers neue Perspektiven auf ihre Kanzlerschaft zeigen. Und ich freue mich sehr, Tim Evers ist jetzt hier bei mir im Radio 3 Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie hier sind. Angela Merkel, Schicksalsjahre einer Kanzlerin. Das erinnert natürlich wahrscheinlich mit Absicht ein bisschen an Sissi, die Kaiserin. Welches sind denn die Schicksalsjahre von Angela Merkel?
Die Schicksalsjahre sind so die Wegmarken, die besonderen Wendepunkte vielleicht in ihrer Karriere. Das ist natürlich 89-90, also die Zeit, die sie in die Politik geschossen hat. Das ist die Zeit um die Jahrtausendwende, als in der CDU die große Spendenkrise war und sie Helmut Kohl, wie immer man das nennen will, sozusagen von der Partei gelöst hat. 2005, die Jahre, in der sie Kanzlerin wurde, 2015 natürlich ein ganz einschneidendes Jahr und dann das Ende im Prinzip, ihr Abschied von der Macht, die letzten zwei Jahre.
Es gibt ja nun mehr als eine Filmdoku über Angela Merkel, jetzt diese neue. Was wollen Sie Neues erzählen?
Ich weiß gar nicht, ob wir sozusagen faktisch Neues erzählen wollten. Ich glaube, wir wollten eher sie sichtbar machen hinter dem, von dem, was wir glauben, dass sie ist. Also ihr auch das Besondere ihres Weges nochmal deutlich machen. Ich glaube, wie außergewöhnlich dieser Aufstieg war, das wird uns mit zunehmendem Abstand erst mehr und mehr bewusst. Insofern war auch dieser Satz, Sie kennen mich, für mich so interessant, weil im Prinzip wirklich alle Gesprächspartner gesagt haben, nee, also ich habe nicht das Gefühl, sie gekannt zu haben. Also da schien sowas auf, dieses Nicht-Greifbare wurde plötzlich sehr, sehr plastisch und dem sind wir versucht nachzugehen.
Und in der Ankündigung der Serie ist von der Generation Merkel die Rede. Also das ist auch nicht das erste Mal, dass man das so als feststehenden Begriff sieht. Wir haben uns darüber auch gerade unterhalten. Damals, als sie dann abgewählt wurde, als dann jemand Neues kam, da sagt ein kleiner Nachbarsjunge, man kann auch als Mann Bundeskanzlerin werden. Und ich glaube, das war nicht der Einzige, der das so gesehen hat. Wer ist das eigentlich, die Generation Merkel?
Das sind die in den 90er Jahren, End 90er Jahre Geborenen oder später, die wirklich im Prinzip keine Erinnerung haben an Regierungschef oder Chefin vor Merkel. Mhm. Also für die ist das Amt mit ihr fest verknüpft. Und die haben auch nur diesen Politikstil kennengelernt. Also dieses Zurückgenommene, sich nicht so leicht festlegen zu wollen. Ich fand es jetzt sehr interessant, bei der Arbeit an dem Film nochmal zu sehen, wie der Schröder kommuniziert hat und wie er Hartz IV sozusagen verteidigt hat mit, das ist meine Überzeugung und wir müssen daran festhalten, das haben wir lange nicht gehört im Land, glaube ich.
Hören wir es heute?
Nee, und das hat auch damit zu tun, dass offensichtlich auch im Team Scholz ja so ein bisschen der Glaube eingezogen ist, man könnte das kopieren, diesen ausgleichenden, zurückgenommenen Stil. Ist eine andere Konstellation heute und so, aber ich glaube, das hat die politische Kultur bei uns total geprägt.
Das ist also eine der Dinge, die von Angela Merkel bis heute offensichtlich weiter ragen in die Politik hinein und heraus. 2,5 Jahre nach Ende ihrer Amtszeit wird ja einiges, was sie bewirkt hat, neu bewertet. Ganz weit vorne selbstverständlich die Russlandpolitik. Was erzählen Sie da in der Dokuserie?
Ja, das ist etwas, was sich bei uns im Prinzip durch alle 5 Teile durchzieht. Und das ist interessant zu sehen, weil sie hat ja eine Nähe zu dem Land aufgrund dessen, dass sie die Sprache sehr gut spricht, dass sie das Land auch auf so eine halblegale Art zu DDR-Zeiten bereist hat, fast als Tramperin. Und sie ist dem immer sehr aufgeschlossen, das sagt sie auch ganz oft, entgegengetreten. Und zugleich sagt sie aber auch, sie hätte sich nie Illusionen gemacht über den Putin. Also sie hat ihn immer als den KGB-Mann gesehen. Aber aus diesem wohlwollenden Blick aufs Land und ich glaube auch aus dieser Erfahrung von 89-90, als die Sowjetunion dem eben nicht im Wege stand, der deutschen Einheit, ist dieser Glaube daran, dass man da im Gespräch bleiben muss und dieses Konstruktive, das hat sie eben vor allem geprägt. Und das hat auch dazu geführt, dass sie da die zu harten Schritten nicht in der Lage war, was immer die auch gewesen wären.
Mit wem haben Sie über diesen Aspekt gesprochen?
Wir haben dazu eine irische Journalistin, die schon lange in Berlin lebt, befragt, vor allem die Expertin ist für Osteuropa und Russlandpolitik, weil mir da auch diese Außensicht wichtig war, von draußen zu gucken. Wir haben aber auch zum Beispiel mit Marina Weißband gesprochen, Publizistin, war früher bei der Piratenpartei, ist in Odessa geboren, als das noch eine Sowjetrepublik war und auch die spricht da sehr persönlich, aber auch fundiert, finde ich, über diese ganze Gemengelage.
Das finde ich auch überraschend. Sie haben mit einigen weniger überraschenden Zeitzeugen gesprochen, Thomas de Maizière zum Beispiel oder Annegret Kramp-Karrenbauer. Marina Weißmann ist eine von den Jüngeren, genauso der YouTuber Le Floyd. Wollen Sie auch andere Leute, jüngere Leute ansprechen mit der Serie?
Das war auf jeden Fall Teil des Auftrags. Also es war dezidiert der Wunsch, dass man Merkel auch für diese jüngere Generation, jetzt nicht nur diese Generation Merkel, aber auf jeden Fall die jüngeren Menschen nochmal erzählt und denen das vor Augen führt. Und Le Floyd war ja der erste YouTuber, der sie interviewt hat. Der hatte bis dahin noch nie ein Interview geführt und wurde aber eben, weil er so viele Follower hat und weil man dachte, man müsste nach diesem Satz mit dem Neuland, das Internet ist für uns alle ja noch Neuland, man müsste da was tun. Und der beschreibt das sehr schön, wie er erlebt hat, diese Begegnung mit der Macht. Das hätte ein politischer Journalist, der das kennt, der die Rituale kennt, wie solche Interviews geführt werden, hätte das nie so erzählen können wie er. Und der beschreibt daran sozusagen diese Teflonhaftigkeit von Merkel, der man nie nahe kam, egal was man gefragt hat.
Haben diese jüngeren Gesprächspartner, die Sie im Film aufgenommen haben, haben die einen dezidiert anderen Blick auf Angela Merkel als die Älteren?
Sie haben einen sehr kritischen Blick auf Merkel, weil sie, glaube ich, die ganzen Hintergründe und was vorher war und was man noch alles mitbedenken muss, das blenden die zum Teil auch bewusst aus und sagen, ja, aber die war Naturwissenschaftlerin, die war Physikerin, die wusste um die Klimakatastrophe und sie hat sozusagen nichts getan wider besseren Wissens und das verzeihen die ihr nicht. Also da war die Bilanz und der Blick auf Merkel war da schon sehr kritisch, auch wenn die sie getroffen haben, jemals sie immer als sehr sympathisch und zugänglich und bodenständig beschreiben.
Andere Gesprächspartner, wie gesagt, Thomas de Maizière. Zu Wort kommt auch Roland Koch. Das ist auch ziemlich spannend. Er war ja einer derjenigen, die die Karriere von Angela Merkel mit Argwohn, so nenne ich es mal, betrachtet hat. Es gab ja mehrere Männer, die sie als Kanzlerin für einen Fehler gehalten haben, um es mal ganz klar auszudrücken. Wie steht denn Roland Koch im Rückblick zu Angela Merkel?
Er will nicht auf der falschen Seite stehen, war mein Eindruck. Und es ist vielleicht auch im Nachgang nicht so einfach, dann nochmal zu sagen, vielleicht zuzugeben, dass man selber da auch gerne gelandet wäre. Also er will von den damaligen Auseinandersetzungen, da will er eher die Gräben zuschütten. Was er aber, finde ich, doch sehr deutlich macht, ist diesen Mittekurs von ihr zu kritisieren und das sozusagen dadurch, dass sie in der Mitte die Konflikte so gedeckelt hat, das auch dazu geführt hat, dass es an den Rändern umso stärker hochgekommen ist. Das fand ich doch erstaunlich klar von ihm so formuliert.
Wie haben Sie denn die Protagonistinnen und Protagonisten ausgesucht, die Sie zu Wort kommen lassen?
Na, es ging zum einen eben darum, die jüngeren Stimmen in den Film zu holen und auch diese jüngere Perspektive auf Merkel. Und zugleich war uns natürlich klar, wenn wir auf so eine minutiöse Art das nochmal nacherzählen, dann brauchen wir Weggefährten und wir brauchen auch Kontrahenten und Leute wie den Roland Koch zum Beispiel, die sie aus einer Nähe beschreiben können und einer Vertrautheit raus. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer oder eben Thomas de Maizière, der sie wirklich seit 1990 kennt. Das war mir schon wichtig, dass man da auch nah rankommt.
Es heißt ja immer, Sie haben es auch schon gesagt, die Leute mögen Sie, mochten Sie. Es heißt auch immer, Sie seien nicht nur angenehme, sondern auch eine richtig witzige Gesprächspartnerin. Ist es leicht gewesen, die Leute dazu zu bringen, über Sie zu sprechen? Wollten die das gerne tun? Tun Sie es aus einer Sympathie heraus?
Ja, also Thomas de Maizière und Annegret Kramp-Karrenbauer zum Beispiel, die blicken sehr sehr wohlwollend letztlich auf sie. Also auch Thomas de Maizière sagt ja, vor lauter Krisen war dann zum Schluss nicht mehr genug Kraft, sich zum Beispiel um die Klimakrise zu kümmern. Aber man merkt ihnen an, dass sie immer noch größte Hochachtung haben vor der Frau. Auch, obwohl sie ja beide dann irgendwann mit ihr auch kollidiert sind oder zumindest auch Thomas de Maizière sein Amt verloren hat in so einem Geschacher bei den letzten Koalitionsverhandlungen und Annegret Kramp-Karrenbauer eben nicht die Nachfolgerin wurde. Aber das lasten sie ihr nicht persönlich an. Also sie verstehen sie, warum sie gehandelt hat, wie sie gehandelt hat und sie schätzen sozusagen ihre Art.
Die Doku zeichnet ja auch ihren Aufstieg nach, warum sie groß geworden ist. Haben Sie da Überraschendes nochmal gefunden?
Also es ist einfach eine unglaubliche Geschichte eigentlich. Das fängt mit 89 an, aber auch dieser Weg durch die 90er Jahre in der Partei hochzukommen, finde ich, da fand ich für mich erstaunlich zu sehen, wie sehr sich darin vielleicht so ein ganz fast typischer Weg auch einer Ostdeutschen in dieser Zeit im Gesamtdeutschland widerspiegelt. Also viele, die nach Westdeutschland gegangen sind für Arbeit oder so, haben sich, glaube ich, auf eine ähnliche Art an die dortigen Gepflogenheiten irgendwie angepasst, wie Angela Merkel das in der CDU getan hat. Und wie sie da fast unsichtbar geworden ist als Person und so eine Funktionärshaftigkeit angenommen hat, das fand ich, wenn man sich das nochmal so anguckt und verdichtet, fand ich schon sehr erstaunlich.
Bei mir im Radio 3 Studio zu Gast ist der Fernsehjournalist Tim Evers. Ich spreche mit ihm über die neue ARD-Doku-Serie über Angela Merkel, Schicksalsjahre einer Kanzlerin. Herr Evers, Sie selbst kommen aus der Gegend um Potsdam. Angela Merkel hat ja lange Jahre ihre ostdeutsche Herkunft gar nicht so sehr zum Thema gemacht, wie das viele vielleicht erwartet hätten, außer vielleicht zum Schluss 2021 bei einer Rede in Halle. Wie sehen Sie das, Herr Evers? Hat sie die Chance verpasst, dadurch auch ostdeutsche Menschen mehr mitzunehmen?
Ich glaube schon. Also so verständlich es vielleicht ist, am Anfang ihrer Kanzlerschaft zu sagen, ich will die Kanzlerin aller Deutschen sein und will dieses Ostdeutsche nicht nach vorne stellen, hätte es, glaube ich, geholfen oder was verändert, wenn sie das später, dann auch gerade vielleicht um 2015 rum, stärker mal betont hätte. Und das, was sie in dieser Rede sagt, 2021, wo sie sich ja im Prinzip genauso beschreibt als eine von 16 Millionen, die sozusagen in dieses Land gekommen sind und denen immer noch gesagt wird, sie würden nicht richtig dazugehören. Das hätte, glaube ich, was verändert im Land, wenn sie das 5, 6 Jahre vorher getan hätte. Und das ist ein Versäumnis, das glaube ich schon.
Warum, glauben Sie, hat sie das gemacht oder nicht gemacht?
Aus diesem, ich will nicht mich speziell an eine Bevölkerungsgruppe richten und, das hat sie später selber mal gesagt, sie habe nie sozusagen ihre eigene Verletzlichkeit nach vorne stellen wollen. Und diese Rede in Halle, das sagt sie selber, das merkt man auch, wenn man sich die anguckt, hat sie sehr auch angespannt und aufgeregt. Also man merkt richtig eine Kurzatmigkeit, wenn man da, wir im Schnitt sitzen ja da und hören uns das x-mal an und versuchen die richtige Stelle zu suchen und man merkt richtig, wie schnell sie atmet und dass da eine Aufgeregtheit dahinter ist, jetzt über sich zu sprechen plötzlich. Das ist ihr nicht inne irgendwie gewesen, so hat sie sich nicht verstanden. Sie wollte ja immer hinter diesem Amt auch verschwinden, ich bin die Dienerin und so. Und an solchen Stellen blitzt was auf, was sie sich vorher aber nie gestattet hätte.
Das ist interessant, weil das sind ja wirklich also menschliche Regungen sozusagen, die da offenbar werden. Also Sie haben das vorhin gesagt bei dem YouTuber Le Floyd zum Beispiel und wie die anderen Jüngeren auf sie gucken, die halten Angela Merkel zum Teil für so eine Teflon-Kanzlerin, die sie offensichtlich in solchen Momenten, wird es klar, dann doch nicht war. Haben Sie das an anderen Stellen auch festgestellt, so die Menschlichkeit der Angela Merkel?
Also Annegret Kramp-Karrenbauer sagt ja, je mehr sie emotional irgendwie berührt ist oder angefasst ist, umso sachlicher wird sie, umso mehr geht die Jalousie runter. Auch eben, als es dann bei denen um den Bruch geht und Angela Merkel sozusagen ihr Bedauern erklärt, dass es da nichts wurde. Insofern ist das gar nicht so leicht, das aufzuspüren in den Bildern, aber an manchen Stellen merkt man es eben, an diesen beiden merkt man es.
Und man merkte es vielleicht auch durchscheinen 2015, als sie in der Migrationspolitik ja ganz entscheidende Schritte getan hat. War das auch etwas, was sehr mit ihr persönlich zu tun hatte, dass sie die Leute hergebeten hat?
Na, hergebeten hat sie, glaube ich, nicht. Sie hat sich eben entschieden, sie nicht zurückzuweisen an den Grenzen.
So muss man es eigentlich sagen,
und,
genau.
Und
allen in den Ohren klingt natürlich noch, dass wir schaffen das.
Genau, uns klingt nur noch in den Ohren, wir schaffen das. Und aus welchem Kontext dieser Satz kam und was sie davor gesagt hat, das ist dann sofort in Vergessenheit geraten. Und wenn man sich die Berichterstattung anguckt, dann sieht man auch, dass das an dem Tag selber gar keine Rolle gespielt hat, dieser Satz. Da ging es um ganz, ganz anderes. Da ging es um Heidenau, wo sie kurz vorher war, bei Dresden, wo es Übergriffe gab. Und es geht darum, wie rechts der Osten ist und so. Und dieser Satz spielt eigentlich erst dann in der Folge eine Rolle und wird dann immer so rausgelöst. Und eine Gesprächspartnerin bei uns sagt, das Problem mit dem Satz war, dass vor dem Hintergrund dieser Alternativlosigkeit und so es eben nicht als ein Wir schaffen das verstanden wurde, als so ein aufmunterndes, ermutigendes, sondern als ein Wir machen das. Und das hat sozusagen zu den Verwerfungen geführt. Da blitzt dann vielleicht eher auf diese besondere Art von ihr zu kommunizieren und dass sie vielleicht Rhetorik auch nie, also etwas vielleicht geringer geschätzt hat als anderes. Also dass da nicht genügend Sorgfalt eingeflossen ist, wie man jetzt die Leute mitnehmen kann.
Um die Migrationspolitik von Angela Merkel geht es natürlich auch in der Serie, genauso wie um die Klimapolitik, auch rückwirkend zu bewerten, ganz klar. Sie sagen, sie hat interessiert die Rückkoppelung zwischen ihr und uns, zwischen ihr und der deutschen Gesellschaft. Das auch über diese Dinge, über Klima, Migration, Russlandpolitik.
Ja, aber sie hat sich ja in den allermeisten Fällen immer sozusagen inmitten der Mehrheitsmeinung sehen können. Also in der Flüchtlingspolitik, da driftete es dann auseinander und da kam es zu irgendeiner Art von Bruch zwischen ihr und zumindest einer größeren Anzahl von Deutschen. Aber ob man nun auf Russland guckt oder die Klimapolitik, man kann ihr dann eher vorwerfen, dass sie nicht vorangegangen ist und versucht hat sozusagen durch Beiträge, durch Reden, durch Äußerungen das zu verändern, sondern sie hat einfach immer so agiert, wie sie glaubte, dass es den Deutschen gefallen würde. Insofern gucken wir immer auch auf uns, wenn wir auf sie gucken.
Selbstverständlich. Herr Ewers, Sie haben das eben auch schon angesprochen, als wir über die Protagonisten in Ihrer Serie gesprochen haben. Ein bisschen bleibt Angela Merkel offensichtlich auch immer noch eine rätselhafte Gestalt. Ende November sollen Ihre politischen Memoiren ja erscheinen. Freiheit, kurz und knapp und deutlich. Sie haben sich so intensiv mit ihr beschäftigt. Welche Fragen sind für Sie jetzt noch offen geblieben? Welche könnten vielleicht Ihre Memoiren dann im Herbst beantworten?
Naja, ich bin sehr gespannt. wir stehen bei ganz vielen Dingen fragen wir uns ja immer noch, was hat sie da oder dazu gebracht? Und das ist heute immer noch so. Sie geht, wenn sie zu den Grünen geht und Jürgen Trittin verabschiedet, aber nicht zur Konrad-Adenauer-Stiftung, dann spekulieren alle, wie steht die zu ihrer Partei? Also es ist so viel, in so vielen Dingen gibt es Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob sie die in ihrem Buch beantworten wird. Ich habe es schon bedauert, dass wir sie nicht bekommen haben für ein Interview. Wir haben das natürlich versucht, auch wenn sozusagen der Film so eine andere Perspektive aufzeigt. Und das ist auch interessant. Aber auch gerade zu ihrem Aufstieg hätte ich sie schon gerne befragt.
Vielleicht kommt diese Chance nochmal. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Der Fernsehjournalist Tim Ewers über die neue Serie Angela Merkel, Schicksalsjahre einer Kanzlerin. Ab heute ist die zu sehen in der ARD Mediathek und am 15. Juli zeigt das Erste eine 90-minütige Fassung. 15. Juli abends 22:30 Uhr. Zwei Tage später, 17. Juli, wird Angela Merkel dann 70 und für den 26. November hat der Verlag Kiepenheuer & Witsch ihre Memoiren angekündigt. Freiheit.